Ja, vielen Dank für diese Zeit jetzt, wo wir unseren Herrn ehren konnten. Zunächst möchte ich euch herzlichste Grüße bestellen von meiner Frau. Karin ist also in Schönheide geblieben. Dort wird heute auch ein besonderer Gottesdienst sein. Wir haben eine Taufe vorbereitet. Taufzeugnisse werden wir heute hören und sie wollte das gerne miterleben, um mir dann auch davon zu berichten. Also die herzlichsten Grüße von ihr. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mit auf aus dem ersten Buch Mose, und zwar dem 21. Kapitel, und ich lese uns ab Vers 10. Da forderte Sarah Abraham auf: Jage diese Sklavin mit ihrem Sohn Ismael fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak sich mit ihm das Erbe teilen muss. Das gefiel dem Abraham gar nicht, denn schließlich war Ismael auch sein Sohn. Am nächsten Morgen stand Abraham auf, früh, und er gab Hagar Reiseverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte beides über ihre Schulter. Dann schickte er sie fort, zusammen mit ihrem Sohn. Hagar ging weg und sie irrte in der Wüste von Beersheba umher. Und als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, ließ sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Und sie selber ging noch etwa 100 Meter weit und entfernt und legte ihn auf den Boden und sagt sie: Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt. Und seufzte und brach in Tränen aus. Er, der Sohn, auch seufzte auch und brach in Tränen aus. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu: Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Stehe auf und nimm den Jungen und halte ihn fest in der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Da öffnete Gott der Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte, und dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen, und er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen das erste Bild mal sehen aus der Präsentation. Sarah ist bitter. Ismael, den sie ja nicht zur Welt gebracht hatte, wird von Abraham sehr geliebt und es ist unerträglich für sie. Nun will sie die beiden, Ismael und Hagar, wegschicken und sie fordert Abraham auf: Jage doch diese Sklaven und ihren Sohn fort. Sicher, Gottes Wille war die Geburt von Isaak. Er ist der Sohn der Verheißung. Aber Sarah hat ja das veranlasst, dass der Ismael geboren wurde, dass Abraham zu der Hagar einging und sie schwanger wurde und einen Sohn zur Welt brachte. Sarahs Befehl, Hagar in die Wüste zu jagen, gefiel dem Abraham gar nicht. Sie warf ihre Sklaven einfach weg. Vorher war es eine große Selbstverständlichkeit, dass sie als Leihmutter gebraucht wurde. Und jetzt ohne Wertschätzung, regelrecht abgeschoben, muss Hagar in die Wüste. Hagar heißt ja eigentlich die Fremde und sie ist fremd geblieben. Aber Gott hat den Ismael nicht verworfen, sondern er wird ihn bewahren und er wird ihn segnen. Ein großes Volk soll aus Ismael hervorgehen. Wisst ihr, ich dachte so als erstes: Gott kennt keinen Erwählungsdünkel. Da sind die Berufenen, die Sarah und der Abraham. Und sie sollen sich nicht etwas auf ihre Berufung einbilden, sondern ihre Berufung bedeutet eigentlich größere Verantwortung, liebender, segnender, schützender umzugehen. Auch gerade mit Hagar und Ismael. Ich musste so an uns als Gemeinde denken. Nehmen wir die größere Verantwortung wahr, die wir als Berufene haben? Kümmern wir uns um Hagar und um Ismael? Es tut weh, von der eigenen Familie abgelehnt zu werden. So viel Teilnahmslosigkeit, so viel Erniedrigung, vielleicht auch Gewalt, Missbrauch, Scheidungserfahrungen, das alles beutelt ja auch die Familie heutzutage. Und viele junge Leute, viele Kinder haben eine traumatische Erfahrung gemacht in ihrem Elternhaus und haben ein ganzes Leben daran zu knabbern, um es zu bewältigen. Sarah verdrängt diese Vorstellung, dass da Gefahr droht für die Hagar und den Ismael in der Wüste. Sie verdrängt es. Sie kennt keine Gewissensbisse. Die Abschiebung ist so zwingend für sie und voller Kälte und voller Lieblosigkeit. Weist sie die beiden ab. Isaak ist der Alleinerbe. So hat sie es festgelegt. Und für Abraham bleibt nur diese Hoffnung, dass Gott sich kümmert. Gott hat ja ein Versprechen gegeben für den Ismael. Und Abraham wusste darum. Und er kann ihn die beiden nicht mehr bewahren. Aber kann sie Gott anvertrauen. Voller Schmerz legt er die Reiseverpflegung und den Wasserschlauch auf die Schultern von Hagar. Hier ist es ein Krug. Ich habe kein anderes Bild gefunden. Ein Wasserschlauch, ihr kennt das, war damals so das Übliche, wo man das Wasser aufbewahrte. Und Gott ist treu und er ist gerecht in seiner Barmherzigkeit und begleitet die beiden. Er liebt auch den Sohn der Selbsthilfe, der Selbstbestimmtheit, den Sohn der Schuld von Sarah und Abraham. Gott kümmert sich um das, was missachtet, was ignoriert wird. Ismael war ja das Ergebnis der eigenmächtigen Erfüllung, das Ergebnis des eigenmächtigen Versuches, die Verheißung Gottes zu erzwingen. Ja, sie wollten auf ihre Weise die Verheißung Gottes erfüllen. Aber Gott erfüllt seine Verheißungen zu seiner Zeit. Und wir können uns nur darunter stellen und können sagen, Herr, hast du diese Verheißung gegeben? Dann erfülle sie in meinem Leben zu deiner Zeit. Ich möchte, dass du dich bekennst zu mir. Diese Spannung haben die beiden nicht ausgehalten. Sie konnten nicht auf die Rema-Zeit Gottes warten. Manchmal braucht Gott eine Zeit oder er nimmt sich eine Zeit, die Versprechen, die er uns gegeben hat, zu erfüllen. Und die Frage ist, trauen wir es ihm zu, dass er nicht zu spät kommt? Dass er zur rechten Zeit das, was er uns zugesagt hat, dass er es erfüllt. Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die gewürdigt ist, eine rettende Gottesbegegnung zu machen. Auch interessant. Die erste Frau, die gewürdigt ist, eine rettende Gottesbegegnung zu machen. Und sie ist die einzigste Frau, der Gott eine Verheißung gibt oder die eine Verheißung erfährt, die sonst eigentlich nur die Väter oder die Männer bekommen. Ja, Abraham, aus dir werde ich ein großes Volk machen. Und jetzt steht die Hagar daneben und Gott sagt, aus dem Ismael, Hagar, werde ich ein großes Volk machen. Also Mann und Frau bekommen Verheißungen Gottes. Und wir dürfen beide in der Erwartung stehen, dass Gott uns Verheißungen gibt und sie in unserem Leben auch zur Erfüllung bringt. Sicher kommt die Abschiebung der beiden nicht ganz unverschuldet und auch nicht ganz überraschend. Schon einmal war ja die Hagar weggelaufen. Sie war schwanger und selbstbewusst, auch ein bisschen überheblich, durch ihre Schwangerschaft gegen ihre Herrin, die Sarah, ja, hat sie den Druck erlebt und die Ablehnung auch der Sarah. Und sie ist einfach weggelaufen. So hochschwanger wie sie ist, läuft sie in der Wüste. Und dort merken wir schon, Gott kümmert sich. Ja? Und sie begegnet dort Gott. Und er schickt sie zurück zu Abraham und Sarah. Nun, die beiden verstehen sich eigentlich gut, der Ismael und der Isaak. Es steht dort, dass sie miteinander spielen. Das ist interessant, ja, das müssen wir wirklich vom Hebräischen her, ich habe es nochmal nachgeschlagen, auch so sehen, dass sie miteinander spielten. Da war jetzt kein Verhöhnen des Ismael dem Isaak gegenüber, sondern sie spielten miteinander. Und Sarah konnte es nicht ertragen, dass sie sich gut verstanden, dass sie miteinander spielten und sie wurde eifersüchtig. Und es eskaliert jetzt der Konflikt zwischen diesen beiden Frauen, zwischen der Hagar und der Sarah. Und dann bekommt die Hagar den Stuhl vor die Tür gesetzt. Und sie muss gehen. Und sie traf die volle Ablehnung, die volle Ausgrenzung der Familie. Oder der Sarah. Diese Wirklichkeit einer hilflosen und einer verlassenen Frau mit ihrem Kind alleinerziehend ist heute aktuell und ist auch medienwirksam. Es wird ja so auf die Fahne der Parteien auch geschrieben, wir müssen uns kümmern um die Alleinerziehenden. Hier ist es Gott, der sich kümmert. Und natürlich haben wir einen Auftrag an den Alleinerziehenden. Und wir haben sicher auch die Bilder vor Augen, ja, von den Müttern, die ihre Kinder im Flüchtlingslager in ihren Armen halten. Oder in den Hungergebieten, neue Hungersnöte. Wir lesen das ja in Jemen, in Somalia, in Nigeria. Haben wir die Bilder vor Augen? Fast verhungernde Kinder, Gerippe, ja, auf den Armen von ihren Müttern gehalten. Und wenn sie dann Keks bekommen, versuchen sie, ihre Babys zu füttern, die es kaum aufnehmen können, was ihnen dort gegeben wird. Und ich denke, was für eine Bedürftigkeit. Kümmern wir uns mit? Die Armen, die Schwachen, diese Persönlichkeiten, die wir fast abschreiben, die sind bei Gott geliebt und nicht abgeschrieben. Und Jesus fordert uns ja heraus und sagt, was ihr einer diesen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jakobus betont, hat Gott nicht die Armen dieser Welt erwählt und sie im Glauben reich gemacht, und zu Erben seines Reiches Gottes, des Reiches Gottes. Ich weiß nicht, wir kennen sie alle, diese Enttäuschungen. Wir haben es erlebt, wie wir vielleicht ignoriert wurden, ausgegrenzt, weggeschickt. Ich kenne es auch aus meiner Kindheit. Da gibt es diese egoistischen Interessen Einzelner, der Mächtigen und andere sind ihnen ausgeliefert und können gar nichts tun. Und Hagar erfährt es ebenso schmerzlich, schrecklich. Sie gehört nicht dazu, sie ist ausgegrenzt. Und unsere Gesellschaft ist wieder dabei, Menschen auszugrenzen. Das ist eigentlich nur auf unseren Egoismus zurückzuführen. Am Anfang steht die Wüste, die Zumutung. Und das ist oft auch in unserem Leben so, dass Gott uns ruft in unseren Wüstenerfahrungen, dass er uns manches zumutet und dass wir es schwer und leidvoll erleben, was er uns zumutet. Und wir vermuten gar nicht, dass darin ein Ruf Gottes ist. Und gerade dort in der Wüste, in der Zumutung, da ist die Rettung Gottes. Da ist sie erfahrbar. Und das darf heute auch so erlebt werden. Und wenn wir jetzt in einem Zustand sind, wo wir sagen, ach, das ist zum Verzweifeln. Wo ist mein Gott? Kann er mir helfen? Hat er Antworten? Hat er Rettung für mich bereit? Wir dürfen zu ihm rufen. Es ist möglich und es ist wirklich, dass Gott sich kümmert. Der Schmerz und die Heimat- und Orientierungslosigkeit der Hagar führt in die Katastrophe. Sie laufen in die Wüste und es dauert gar nicht lange, da ist das Wasser aufgebraucht. Und wir wollen das neue Bild sehen. Und Hagar ist erschöpft und ihr Ismael ist erschöpft. Und sie legt ihren Jungen in den Schatten von einem Busch. Und der Schatten ist so das Letzte, was sie tun kann für ihn. Das Letzte. Er soll nicht in der sengenden Hitze sterben. Und sie selber geht 100 Meter weiter und setzt sich dorthin. Sie kann nicht mit ansehen, wie er weint und wie er stirbt. Und sie ist voller Wut und Ohnmacht, voller Trauer, voller Hoffnungslosigkeit. Wo bist du, Gott? Kümmerst du dich? Und Gott hört. Und Gott sieht und Gott handelt nach seiner Verheißung, die er gegeben hat. Ismael wird nicht sterben in der Wüste. Es ist übrigens interessant, dass er die Tränen und das Schreien des Ismael hört, weil der die Verheißung trägt. Natürlich ist auch Hagar verzweifelt und sie ist am Boden. Und sie entfernt sich von ihrem Sohn, weil sie es eben nicht mit ansehen kann, wie er sterben muss. 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Und er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Er ist voller Erbarmen, im Gegensatz zu uns Menschen. Und er schickt seinen Engel, den Engel des Herrn übrigens, den Malach Yahweh, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und er spricht vom Himmel her, durch diesen Engel auch, Hagar, was ist? Fürchte dich nicht, Gott ist da. Er hat deinen Jungen weinen gehört, da drüben, wo du ihn hingelegt hast. Ich will es nochmal sagen, Gott hört und er sieht die Tränen des Kindes und er ist davon berührt. Gott liebt die Kleinen. Wir sehen es auch bei Jesus, ja, wie er die Kinder nahm, wie er sie an sein Herz drückt und wie er ihnen eine Verheißung gibt. Wehe euch, wenn ihr gegen diese Kinder seid. Ihnen ist das Himmelreich gegeben. Man soll euch einen Mühlstein um den Hals hängen und ertränken, wenn ihr euch an den Kindern vergreift. So lehrt der Herr. Und so stark ist das Kind in dem Herzen Gottes. Wir dürfen es ihm auch getrost überlassen. Vielleicht hat jemand unter uns ein Kind verloren. Es ist nicht verloren. Es ist bei dem Herrn. Und ich glaube auch die abgetriebenen Kinder, sie sind nicht verloren. Sie sind bei dem Herrn. Und das kann uns trösten, weil die Zahlen, die steigen ja ans Uferlose, wo Frauen schuldig werden. Nicht Frauen, auch die Männer, die Väter, die oft die Frauen dazu drängen. Gott hört das Schreien und die Tränen. Klaus Schröers, ein Pastor in Penich, hat Folgendes erlebt. Die Klavierspielerin in der Gemeinde Rossburg hat starke Schmerzen. Sie ist vom Rheuma geplagt. Und es ist so massiv, dass sie fast nicht mehr Klavier spielen kann. An diesem Sonntag waren die Schmerzen wieder groß. Es gibt ja solche Schübe auch in dieser Krankheit. Und dann war es, als wenn der Herr zu dem Klaus sagte, du ruf doch mal die Kinder nach vorn und lass die Kinder mal beten für diese Persönlichkeit. Und die stehen da vorn und sie beten in ihrem kindlichen Glauben, in ihrer Einfältigkeit und Einfachheit. Und siehe da, Gott bestätigt es. Die Frau ist schmerzfrei bis heute. Es ist also großartig und stark. Und sie nehmen also an, ich weiß jetzt nicht, ob schon eine Untersuchung da gelaufen ist, er hat es jetzt erst zum letzten Pastorenfrühstück da uns berichtet, dass sie sogar geheilt ist. Gott ist gut. Und er hört auf das Gebet der Kinder. Dort, wo Ismael hingeworfen wurde, wo alles beendet schien, in den trockenen Wüstensand, der Nähe seiner Mutter beraubt, wo er selbst nicht mehr aufstehen kann, um zu rennen und nach Hilfe zu suchen, dort ist er nicht verloren. Dort kommt Gott. Es ist mir ein wunderschönes Bild, dass Gott nicht zu spät kommt, und dass er gerade auch in unsere menschliche Schwäche hineinkommt, dort, wo wir aufgeben müssen. Aus dem Munde der Kinder und der Säuglingen hast du dir eine Macht, ein Bollwerk zugerichtet gegen die Feinde. Weil Kinder beten, kommt die Macht Gottes. Das ist ein Bollwerk gegen die Feinde des Lebens. Gott ist gut und radikal. Ereignet sich ja hier der menschliche Bankrott. Radikal. Die Wüste, ohne Nahrung, ohne Wasser, die sengende Hitze, der Tod vor Augen, das Ende aller menschlichen Möglichkeiten. Aber wo menschliche Möglichkeiten am Ende sind, ist er, unser Gott, nicht am Ende. Wo wir völlig entmachtet werden, da ist er in der Lage anzufangen. Wo wir uns aufgeben, da ist er da, um uns zu suchen und zu sagen, hier ist Rettung, hier ist Leben. Steh doch auf und gehe mit mir. Das ist das, was wir lernen aus dieser Geschichte hier, die Möglichkeiten Gottes in unseren Unmöglichkeiten. Rechnen wir damit? Gott will seine Brücken bauen, hinein in unsere Schwachheit. Der Engel des Herrn fragt die Hagar, was ist mit dir? Junge Frau, was ist mit dir? Warum geht's dir so schlecht? Wieso bist du so voller Zweifel? Warum wendest du dich nicht an Gott? Warum willst du, dass ihr beide sterbt? Dein Sohn und du? Sie kannte Gott, die Hagar, sie kannte ihn. Sie hat sogar in der ersten Begegnung die Stelle, an der ihr der Herr die Verheißung gab für den Ismael, sie hat diese Stelle El-Roi genannt. Ich habe den Herrn gesehen und er hat mich gesehen, so heißt es. Ich habe den Herrn gesehen und er hat mich gesehen. El Roi, der Platz Gottes, wo ich Gott begegnen konnte. Eigentlich, aufgrund dieser Verheißung, ist sie herausgefordert zu vertrauen und nicht zu sagen, wir kommen hier um in der Wüste, sondern dran zu bleiben und Gottes Verheißung, wie ich es mal so sagen, einzufordern. Manchmal sind wir so schnell Aufgebende, ja? Wo wir doch Gott haben, wo er doch uns seine Verheißung gegeben hat. Ich habe ein Buch zu Hause von David Wilkerson, kennt ihr sicher auch, 800 Verheißungen. Ich lese wiederholt daraus, neben der Bibel ist mir das eines der wichtigsten Bücher in meinem Leben, gibt es verschiedene Themen, wo er Verheißungen aufgelistet hat. Und wenn wir diesen Schwung der Bibelworte auf uns wirken lassen, da wird so viel Trost, so viel Zuspruch, so viel Stärkung auch zugesagt in den Herausforderungen, dass wir uns absolut aufrichten können. Und dass wir auch einen Finger drauflegen können und können sagen, Vater, hier, hast du es doch verheißen. Hast du es für mich vorgesehen. Wir können ihn nicht zwingen, seine Verheißungen zu erfüllen. Ne? Aber können sie ihm vorhalten und sagen, hier, Herr, bitte. Wenn er es nicht tut, dann wird er uns auf andere Weise begegnen. Nicht immer geht es nach unseren Wünschen, aber immer geht es auch nach seinem Plan und der ist gut für uns. Sie kannte Gott und wir stellen die Weichen, wenn wir ihn kennen. Wir stellen sie, ja, in unserem Herzen. Herr, bitte lass mich nicht in der Wüste umkommen. Man hat hier den Eindruck, Gott muss sich wieder einen Weg zu dem Herzen der Hagar bahnen. Denn die ist voller Enttäuschung, die ist voller Verzweiflung. Sie ist verkrümmt, könnte man richtig sagen, in sich selbst verkrümmt. Oder eben dann in ihre Einsamkeit, in ihre Verlassenheit. Und sie lässt den Gott Abrahams einfach außen vor. Kennen wir solche Situationen, wo die Not so schreiend ist, wo wir den Gott außen vor lassen und sagen, ah, nee, um alle kümmert er sich. Nur nicht um mich. Ich habe das jetzt gehört in einem Gespräch. Ja. Das bedeutet ja, dass man zumindest Gottes Hilfe für andere nicht durchstreicht. Das ist ja schon erstmal positiv. Aber daraus abzuleiten, dass er sich auch um meine Situation und um mein Herz und um meine Schwäche kümmert. Das ist ja der nächste Schritt. Und da sollten wir ihm zumindest die Möglichkeit einräumen. Und Gott wirbt um die Hagar. Hagar, wo bleibt dein Vertrauen? Hagar, was ist mit dir? Warum hast du so eine riesengroße Angst? Fürchte dich nicht. Gott, das ist schwer. Gott hat es schwer mit unseren dunklen Gedanken, mit unserem Kreisen um unsere Not. Aber er überlässt uns nicht unserem Rückzug oder unserem Ausstieg. Und wir sind dazu in der Lage, die Tür zuzuknallen und zu sagen, mach doch deinen Dreck alleine. Oder du lässt mich im Stich, was bist du für ein Gott? Gott hat es schwer mit unseren dunklen Gedanken. Ist ja auch schon eine ganze Weile zurück, 14 Jahre vorher hat es die Sarah die Verheißung erfahren, ne? Und bekommen, dass ihr Sohn ein großes Volk werden wird. 14 Jahre ist eine lange Zeit, ja? Sich dann noch zu erinnern an die Verheißung und sie zu tragen. Auch Abraham musste so lange warten, ähnlich lange, bis ihm Isaak geboren wurde. Und hier ist der Ismael 14 Jahre alt und die Verheißung wird von Gott erneuert, weil wir so vergesslich sind. Bringt Gott sich in Erinnerung und seine Verheißung in Erinnerung. Und er wiederholt sich. Und es ist gut, dass Gott wiederholt, ich bin treu, fürchte dich nicht, hab keine Angst, Vertraue auf mich. Es ist gut, dass uns der Geist Gottes immer wieder diesen Zuspruch zukommen lässt. Dann lesen wir das nächste Bild. Gottes Engel öffnet ihr, der Hagar, die Augen. Interessant. Geöffnete Augen bezeichnen eigentlich das Erkennen der Nähe und der Hilfe und der Rettung Gottes. Geöffnete Augen. Und ich denke, ihr habt diese geöffneten Augen. Gott als Retter zu sehen und zu bekennen, die Blindheit ist ja die Gottverlassenheit. Aber die geöffneten Augen, das sind die Augen, die Gott vertrauen. Das sind die Augen, die Gott sehen und die sich daran freuen, an seinem Handeln. Gott öffnete ihr die Augen und sie sah ganz neu. Und sie sah ihre Rettung. In diese zerstörerischen oder zerstörten Verhältnisse hinein kommt jetzt die Sichtweise der Hoffnung, des Lebens. Das Licht Gottes wird angeknipst in der Dunkelheit. Die Gekrümmte, die Verzweifelte, sie wird aufgerichtet. Ich denke da an die Maria, die am leeren Grab steht und dann auch verzweifelt ist, ja, sie haben meinen Herrn weggenommen. Wo haben sie ihn hingelegt? Und dann denkt sie, es ist der Gärtner, der mit ihr redet. Und dann fragt sie, ja, wo hast du denn den Leichnam oder wo haben sie ihn hingelegt? Und dann sagt Jesus, Maria. Und jetzt erkennt sie, es werden ihre Augen ihr geöffnet. Rabuni, du liebevoller Meister. Und da sind die Dinge klar. Mensch, er ist ja auferstanden. Er lebt. Die Dinge sind klar. Und seitdem lebt sie in dem Licht und in der Klarheit. Christus ist auferstanden. Ich habe es selbst erfahren. Und dieses Licht trägt sie durch. Sie rennt und den Jüngern wird es bekannt gemacht. Sie soll ja auch hingehen. Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Jetzt, mit den geöffneten Augen, sieht sie richtig, sieht sie deutlich, lebendig und zukunftswirksam. Gottes Augen, oder wenn Gott uns unsere Augen öffnet, dann sehen wir mit Gottes Augen. Was sah sie, als ihre Augen geöffnet wurden? Sie sah einen Brunnen mit lebensspendendem Wasser. Das ist das nächste Bild. Jetzt kann sie aufstehen. Jetzt kann sie loslaufen. Jetzt kann sie ihr Kind wieder aufnehmen. Jetzt kann sie ihm zu trinken geben. Die Not ist beendet. Die Zukunft eröffnet. Das Auswegslose ist in einen wunderbaren Ausweg hineingeführt worden. Und sie macht sich auf den Weg. Und alles wird neu, neu geschenktes Leben. Und wir sehen das letzte Bild mit der Rettung. Übernimmt sie ihren Auftrag. Das ist ebenfalls ein sehr schönes Gleichnis für uns als Gemeinde. Gerettete, Berufene übernehmen Verantwortung. Und sie pflegt ihren Sohn Ismael, ganz neu geschenkt. Wie wird sie jetzt gedacht haben? Ja, wo alles aus war, hat Gott uns neu beschenkt. Und das behalte ich in meinem Herzen. Das bewegt mich in den nächsten 24 oder vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Ich weiß nicht, wann Ismael geheiratet hat. Vielleicht hat es noch 10 Jahre gedauert, ja. 14 Jahre war er, als er hier gerettet wird mit Hagar zusammen, 24, 34, als er heiratet. Aber er ist ein kraftvoller Mann und er weiß, den Bogen zu schießen oder den Pfeil zu schießen aus dem Bogen heraus. Das ist übrigens auch interessant, dieses Wortspiel. Ja. Einen Bogenschuss weit hat sie sich von dem Ismael entfernt. Und er wird jetzt der Bogenschütze. Manchmal ist in der Rettung dann auch schon die Berufung angelegt. In dem bisherigen, was du gelebt hast, kann die Berufung sich niederschlagen. Wir sehen es oft bei Alkoholikern, dass sie dann für Gerettete, als gerettete Alkoholiker für diese Alkoholiker beten, die noch Hilfe benötigen. Wenn wir gerettet sind, leben wir unseren Auftrag. Rettung gibt Rettersinn. Und das ist genau das, was auch die Hagar hier lebt. Sie weiß um ihren Auftrag. Ihr Leben gilt dem Ismael. Unser Leben gilt der Verheißung. Unser Leben gilt der Rettung Gottes. Unser Leben gilt dem Reich Gottes mit seiner Kraft und seiner Wirklichkeit mitten unter uns. Dafür leben wir. Das ist unser Auftrag. Amen.